Okay, ich denke, ich muss mich nicht mehr vorstellen. Die meisten kennen mich. Ich bin die Carola Hohlfeld. Ja, ich bin sehr verbunden mit euch, weil wir uns alle halbe Jahre als Jugendleiter und Jugendmitarbeiter in der Region Westerwald-Siegtal treffen, uns austauschen und ja, über unsere Jugendarbeiten reden und auch füreinander beten. Und wir haben uns getroffen vor 4 Wochen. Und was der Hammer ist, und das hat jetzt ein bisschen was hier mit Erntedank zu tun, dass die Leute aus eurer Gemeinde hier erzählt haben, was sie für einen starken Sommer erlebt haben. Ja, dass die Teenie-Freizeit super war, dass einige Teenager sich bekehrt haben, zum Glauben gekommen sind und dass richtig geistig was aufgebrochen ist. Und sowas, also wenn man sowas hört als Jugendarbeiter, wo ich auch einer bin, da geht mir immer extrem das Herz auf, weil das sind eigentlich diese Momente, auf die wir manchmal ein ganzes Leben hinarbeiten. Das wünschen wir uns, dass unsere Jugendlichen, unsere Teens, in die wir Woche für Woche investieren, irgendwann einfach einen Durchbruch erleben. Und das ist hier geschehen. Und ich weiß, die Christina hat gesagt bei der Sitzung, wir erleben gerade Erntezeit. Und ich denke, wie krass ist das denn eigentlich? Ja? Erntezeit in der Jugendarbeit oder Erntezeit im geistlichen Dienst. Das ist was ganz Besonderes. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir ringen hier und krampfen uns ab und powern rein und es kommt doch nichts bei rum. Also hat man manchmal den Eindruck. Wenn dann solche Sachen kommen, solche Geschichten zu hören sind, freue ich mich. Und Ernten, geistliche Ernte, das tun wir nur, wenn vorher viele Jahre gebetet wurde. Und ich habe den Eindruck, dass das hier schon der Fall ist. Ja, dass ihr hier Leute habt, die treu vielleicht eine ganze Generation gebetet hat, dass hier die junge Generation einfach zum Glauben kommt. Und das passiert jetzt gerade. Und ich finde es genial, weil das freut mich und das freut mich sehr. Das bringt natürlich neue Probleme mit sich. Neue Probleme, dass viele Leute da sind und man natürlich jetzt die auch füttern muss. Ja, wie der Regen, wie du es gesagt hast. Ohne Bewässern und ohne Pflege wird die Ernte auch nicht weitergehen. Ja, es muss dann Wachstum her. Und das braucht Leute und das braucht Mitarbeiter und das braucht einfach Menschen, die sich hier um die Pflanzen kümmern. Und wenn junge Pflanzen aufgehen, ist das nochmal was ganz Besonderes, nochmal eine größere Herausforderung. Genau, und jetzt hole ich mein Handy, weil ich da nämlich meine Stoppuhr drin habe, dass ich auch wirklich die Zeit nicht überschreite. Das hilft mir immer, exakt meine Zeit einzuhalten. Okay, aber ich fange jetzt an. Meine Predigt hat nämlich ein bisschen was auch mit der Ernte zu tun. Es geht um die Berufung des Propheten Elisa. Elisa ist nicht so bekannt wie Elia, ja, den man eher kennt, aber ich finde es eine ganz starke Geschichte und deswegen habe ich die euch heute mitgebracht als Thema für diese Predigt. Es geht um meine Berufung, es geht um meinen Platz und meine Bestimmung. Wo gehöre ich hin? So, was ist passiert? Es geschah mitten bei der Arbeit. Auf dem Acker pflügt er gerade sein großes Stück Ackerland um, ja, passt auch so ein bisschen zu Erntedank. Und während dem Umpflügen des Ackers kam auf einmal ein Mann angelaufen übers freie Feld und hat dem Ackerbauer, der gerade den Acker bepflügt hat, schweigend einen Mantel über die Schultern gelegt. In dem Moment wusste Elisa, jetzt passiert hier gerade was ganz Besonderes. Er stoppte sein Rindergespann, weil er wusste, wenn jetzt hier der Mantel auf meinen Schultern ist, der Mantel gehörte dem großen Propheten Elia. Elia kam also übers Feld, sieht Elisa und legt ihm seinen Mantel über die Schulter. Und Elisa wusste das in dem Moment, okay, das bedeutet, ich soll der Nachfolger werden des großen Propheten Elia. Woher wusste Elisa das? Wie kann es sein, dass Elia ihn hier auf dem Feld findet? Ich weiß es nicht. Woher wusste eigentlich Elisa, dass das eine Berufung war? Wir wissen das, weil sie steht in der Bibel, in 1. Könige 19, können wir es nachlesen, 19 bis 21, wie Elia seinen Nachfolger Elisa beruft. Da lesen wir das. Er wusste nicht, wie das zusammenkam, dass Elia ihn gefunden hat. Keine Ahnung. Jedenfalls hat Elia einen Auftrag bekommen, neue Propheten zu berufen. Und er ging los und hat Elisa gefunden. Und er wusste, er ist sein Nachfolger. Er soll ihn berufen. Aus dieser Geschichte lernen wir, dass Berufungen nicht so spektakulär sind, wie wir uns das manchmal vorstellen. Sie geschehen mitten im Alltag, ja, bei der Arbeit. Auf einmal war klar, hier soll jetzt ein besonderer Dienst beginnen. Wir kennen diese Geschichten von Mose, ja, als er dann der Dornbusch brannte. Beim Schafehüten hat Gott ihn berufen, dass er das Volk aus Ägypten führen soll. Wir kennen das von Gideon, der gerade den Weizen drosch, auch in der landwirtschaftlichen Arbeit. Da kam der Engel des Herrn und er gab ihm den Auftrag, führe mein Volk in die Schlacht gegen die Midianiter. Mittendrin beim Arbeiten. Jesus hat es genauso gemacht. Er hat seine Jünger berufen, bei der Arbeit, beim Fischefangen, in alltäglichen Begebenheiten kam Jesus und hat Leute berufen. Berufungen geschehen einfach so. Das ist nicht ein Riesending, wie man sich das manchmal vorstellt. Es lässt sich nicht voraussagen, es gibt auch kein Muster. Ja? Es ist Gott, der Menschen beruft zu besonderen Diensten und das passiert einfach so. Wir können nicht, es gibt da keine Struktur. Aber wir wissen in dem Moment, dass Gott die Menschen in seinen Dienst ruft. Elisa hat bestimmt erkannt, als der Mann übers Feld kam, dass es Elia war. Erstens mal hat sich die Geschichte vom Karmel rumgesprochen, die war bekannt. Und die Propheten hatten bestimmte Prophetengewänder an. Ja, ich meine, man hat ja, wird ja Angst bekommen, wenn da ein Mann daherkommt und haut mir da seinen Mantel über die Schultern, würde mich ein bisschen erschrecken. Aber damals war das üblich und man wusste, dass es ein Prophet war. Und der Elisa wusste das in dem Moment, jetzt habe ich eine ganz besondere Aufgabe und Verantwortung. Berufung. Eine Freundin von mir ist christliche Lebensberaterin und die hat mir gesagt, die Frage nach dem Platz und der Bestimmung im Leben, wo gehöre ich hin, wer bin ich, wozu bin ich da, was ist meine Aufgabe hier, die hat jeder Mensch in sich. Das ist Teil unserer Identität. Und es ist ganz wichtig, dass wir das für uns klären. Denn dann gibt es uns Stabilität, es gibt uns eine Sicherheit, dass wir uns am richtigen Platz wissen. Ja? Also die Frage nach dem Platz und der Bestimmung, die müssen wir irgendwann mal für uns klären. Was ist meine Aufgabe? Als ich 13 war, habe ich mich ganz bewusst entschieden, mein Leben mit Jesus zu leben. Vollkommen unspektakulär, extrem mitten im Alltag. Mir war langweilig. Ich hatte oft Langeweile früher, ich weiß es noch. Also wenn ich mich an meine Kinder erinnere, dann war es oft Langeweile. Ich war, glaube ich, auch jemand, wo schwer zu beschäftigen war, weil ich immer irgendwas tun musste und ging meinen Eltern gehörig auf die Nerven damit. Und es war Sonntagmorgens, bin ich immer zum Kindergottesdienst gelaufen. Ich komme nicht aus dem gläubigen Elternhaus, denn in unserem Dorf konnte man das alleine tun. Meine Mama war total dankbar, dass ich aus den Füßen war, denn musste sie mich nicht beschäftigen. Ja? Also ging ich dahin, habe Woche für Woche einfach biblische Geschichten gehört und sie sind bei mir offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, das wird ja heute, das funktioniert eigentlich gar nicht, dass man einfach so das glaubt und es nie hinterfragt. So war es bei mir. Irgendwann war mir klar, okay, ich habe das schon gehört, man soll sich mal bekehren, aber eigentlich dachte ich, ich glaube ja immer, ich habe ja nie nicht geglaubt. Also zumindest seit ich denken kann, habe ich es halt geglaubt. Fertig, so einfach. Und es war wieder ein Tag, wo mir langweilig war. Ich war 13, ja, Kindheit schon durch, 13, es war mir immer noch langweilig. Es war ein Tag vor meinem Geburtstag und ich war extrem gespannt, was kriege ich für Geschenke, ja. Und dann saß ich in meinem Zimmer und da lag so eine alte grüne Gideon-Bibel. Die haben die Gideons früher an die Schulen verteilt. Und ich hatte so auch so ein Neues Testament, Lutherdeutsch, man versteht nicht viel. Ich habe es durchgeblättert und ab und zu drin gelesen. Und hinten drin stand ja immer so, also wenn du erkannt hast, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, kann man das heute mit einem Datum und Unterschrift so festhalten. Und ich dachte, naja, hindert mich ja nichts, das zu tun. Eigentlich habe ich es erkannt, habe es längst erkannt, dann mache ich das. Und ich habe das reingeschrieben und deswegen weiß ich das bis heute, ich habe die Bibel noch, weil es war der Tag vor meinem Geburtstag. Und ja, alles klar, ich habe es verstanden. Ne? Es war mir langweilig und ich habe mich da bekehrt. Eigentlich war es mir schon klar, aber ich wusste, jetzt starte ich mit Jesus durch. Völlig unspektakulär. Der zweite Teil meiner Berufung, der war schon ein bisschen herausfordernder. Manche kennen meine Geschichte. Bevor ich in den geistlichen Dienst gegangen bin, hatte ich einen normalen Beruf. Ja, man kann sich's nicht vorstellen. Ich war tatsächlich Verwaltungsbeamtin. Ja, ist so. Ja, es ist so. Genau, ich weiß, es gibt ja auch Kollegen. tatsächlich habe ich das als meinen ersten Beruf. Und ich war auch, Einige Jahre habe ich gearbeitet. Natürlich war es mir auch da langweilig. Ist klar, es war nicht die Herausforderung. Und ich habe schon immer ein Herz gehabt für Teens. Ja, ich habe schon mit 18 angefangen, den Teenkreis zu leiten in unserem Dorf. Und war mir schon immer wichtig, mit Jugendlichen was zu machen. Und ich wusste, ich habe Zugang. Ja, ich komme an die ran und ich kann da was machen. Und in der Phase haben mich immer wieder Leute gefragt, kannst du dir das nicht vorstellen, hauptamtlich zu machen? Man braucht so dringend neue Hauptamtler, die Jugendarbeit machen. Und natürlich konnte ich mir das vorstellen. Ich fand es super, dachte, boah, die haben das, was ich eigentlich ehrenamtlich mache, zum Beruf gemacht. Ist ja genial. Aber ich war ja nur mal Beamtin. Ja, es ist schwierig, da wieder rauszukommen. Ich wusste, wenn ich es machen will, muss ich raus, bevor es zu spät ist. Ja, es gibt auch einen zu spät. Dann ist es echt schwer, da wieder loszuwerden. Und dann habe ich tatsächlich mit Anfang 20 meinen Beamtentitel an den Nagel gehängt, bin ausgestiegen und habe mich auf den Weg gemacht. Natürlich meine Eltern im Schock. Wie kann man das machen? Einen Beamtenstatus gibt man nie wieder auf. Und in Schwaben, wo ich herkomme, schon gar nicht. Geht gar nicht. Ich habe es getan. Und ich kann es euch sagen, ich habe nicht einen Tag bereut. Mein Leben ist ab dem Moment nicht mehr langweilig gewesen. Es war sehr aufregend. Manchmal ist mir schon fast zu aufregend, weil einfach die Sicherheit und dieses Geregelte, das ist nicht mehr. Ist alles anders. Aber ich habe nie das bereut, die tollen Menschen zu treffen, die vielen Möglichkeiten zu haben, gerade der jungen Generation einfach von Jesus zu erzählen. Ja? Und das war der Zeitpunkt, wo ich einfach losgelaufen bin, wo ich wusste, ich mache das jetzt zu meinem Beruf. Ich mache es hauptamtlich. Meine Berufung. Eigentlich nicht spektakulär. Ja? Ich habe es einfach getan, weil ich wusste, für mich ist es dran. Was hat Jesus gemacht? Jesus wurde gefragt im Lukas-Evangelium, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Heute wird man die Frage vielleicht umformulieren und sagen, wie bekomme ich einen Sinn im Leben oder ein Leben, was Sinn und Bestand hat? Oder wie werde ich glücklich? Wie finde ich meinen Platz im Leben? Jesus wurde gefragt, was muss ich tun? Und er hat gesagt, als erstes sollst du deinen Gott von ganzem Herzen dienen. Das ist das Allerwichtigste, mit ganzer Seele, von ganzer Seele, mit aller Kraft und mit deinem Verstand, mit allem, was du hast. Und deine Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Das hat er dieser Person gesagt, die ihm die Frage gestellt hat. Und als erstes ist wichtig, meinen Platz zu finden im Leben, dass ich meine Beziehung mit Gott kläre, dass ich sie ins Laufen bringe. Gott wartet darauf, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir unser Leben auf ein Fundament des Glaubens stellen. Er hat es in uns reingelegt. Jeder Mensch trägt in sich die Sehnsucht nach Gott. Da können wir gar nichts dran ändern. Die ist in der Schöpfung verankert. Die haben alle Menschen. Und wir müssen die Frage klären, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und die Gemeinschaft mit Gott ist eigentlich das, was unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Auf der ganzen Ebene, in Leib, Seele und Verstand. In meinem ganzen Leben, wenn ich mich auf Gott ausrichte, weiß ich, wo es hingeht. Ich weiß, warum ich da bin. Ich weiß, was ich tun muss. Und ich weiß, ich habe die direkte Kommunikation zu meinem Gott. Mitten im Alltag können wir Jesus nachfolgen. Das ist das, was sich Jesus wünscht. Das ist das, was er jedem Menschen geben will, die Platzanweisung in seinem Leben. Kläre deine Beziehung mit Gott. Und dann ist der nächste Schritt. Dann geht's weiter. Dann sagt dir Gott, wo du hin sollst, was du tun sollst. Einfach, was er für dich vorgesehen hat, wie deine Gaben sind. Unsere Geschichte mit Elisa geht weiter. Er wusste durch den Mantelüberwurf, er wird der Diener sein, eine Zeit lang vom großen Propheten Elia. Er wusste, Elia wird ihm jetzt mit ihm so ein Training durchlaufen. Ja, Elisa war der Sohn eines reichen Bauers. Das lesen wir, doch die hatten, glaube ich, mehrere Rindergespanne unterwegs. Und er war eigentlich der Jungbauer, ja, Juniorchef, und hat den Betrieb mitgeführt und hat anderen Kommandos gegeben. Und auf einmal war er aber derjenige, der sich vom Chef zum Diener verändert hat, weil er wusste, er muss jetzt mit Elia gehen. Elia ist jetzt sein neuer Chef. Er muss Elia dienen, er muss mit ihm gehen, er wird ihn ausbilden und ihm helfen, wie ein Prophet überhaupt zu funktionieren hat. Ja, Elisa hatte keine Ahnung, er war Bauer, er wusste nichts davon. Und er wusste, jetzt ist Elia sein neuer Chef, er muss mit ihm mitgehen. Und er hat es zurückgelassen, er hat sein altes Leben losgelassen, ja, er hat nicht dran festgehalten. Und er hat einem Propheten vertraut, der vom König gehasst wird. Ja, damals war König Ahab König, das ist eine ganz andere Geschichte. Der König hat ihn gehasst und es gab keinerlei Sicherheiten. Aber Elisa wusste, ich gehe jetzt mit Elia mit. Er wird mir helfen, meinen Platz einzunehmen. Nach der Berufung, nach dieser Geschichte auf dem Acker, hören wir eine ganze Zeit lang nichts von denen. Ja? Ein paar Jahre vergehen, wo wir nicht wissen, was da gelaufen ist. Sie haben sich zurückgezogen. Wir hören über andere Stellen, dass Prophetenschulen damals gegründet wurden, in Jericho und auch da, wo sie waren, in Bethel, und dass sie da tätig waren, die beiden, dass sie da neue Propheten ausgebildet haben. Wir hören nichts mehr von Elisa. Er bleibt im Hintergrund. Es geht wieder weiter, die Geschichte, aber sie geht mit Elia weiter. Der Prophet, der immer noch im Dienst ist, der rückt wieder an die vorderste Front. Er kämpft wieder mit König Ahab. Er ist der, der erstmal die Geschichte mit Israel weitermacht. Elisa bleibt im Hintergrund. Und er weiß, er hat noch nicht die Zeit, dass er jetzt die Staffel übernimmt. Sondern noch ist er ja ein Mentee, würde man sagen, von seinem Mentor Elia. Ja, Elia war quasi der Personal Trainer und Elisa hat von ihm viel gelernt, ist ihm, mit ihm mitgelaufen. Er wusste, er durchläuft die Ausbildung, bis seine Zeit gekommen ist. Und das dauerte einige Jahre. Im Neuen Testament lesen wir das auch. Jesus hat seine Jünger berufen und 3 Jahre lang war er mit ihnen unterwegs. 3 Jahre sind sie mit ihm gelaufen, haben sich abgeschaut, haben gelernt von ihm, haben Fehler gemacht, haben meistens nichts verstanden. Ja, ich denke mal, unglaublich. Die sind mit Jesus unterwegs und sie haben nichts verstanden. Sie haben gezweifelt, sie haben versagt, aber sie sind wieder aufgestanden. Jesus hat sie ermutigt, er hat sie an die Hand genommen und ist mit ihnen mitgelaufen. Bis zu dem Zeitpunkt, er hat sie immer darauf vorbereitet, er hat gesagt, es kommt die Zeit, da werde ich nicht mehr da sein. Das seid ihr diejenigen, die hier die Gemeinde bauen. Ja, Petrus hatte das war klar, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Petrus, ja, der Oberchaot eigentlich, der nichts verstanden hat, bis dahin. Und in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, dann war Ostern, dann war die Auferstehung, irgendwann die Himmelfahrt, Jesus war weg, es kommt Pfingsten, es geht ab und Petrus wusste, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt muss ich hier die Staffel übernehmen. Und er war bereit und hat eine Pfingstpredigt hingelegt, die hat sich gewaschen. Also alter Schwede. Da hat er ausgeholt, hat alles rausgehauen, was er gelernt hat und hat einfach mit Gottes Vollmacht, mit dem Heiligen Geist, der über ihm dann kam, konnte er predigen und es haben sich einfach Tausende bekehrt, ja, jeden Tag. Es war unglaublich. Es war wirklich Erweckungszeiten. Aber Petrus wusste jetzt, ja, nach all diesen Zeiten, nach den Jahren, nach der Lehre, ist sein Tag gekommen, wo er eingeführt wurde, wo er seinen Dienst übernehmen musste. Und er war bereit. Er konnte es tun. Was wir lernen aus der Geschichte ist, wenn Gott dir eine Platzanweisung gibt und du weißt, ich soll das machen und du weißt, hey, ich soll losgehen und du weißt, ich muss den nächsten Schritt machen, dann können wir ihm vertrauen, dass er uns immer eine Zeit der Ausbildung schenkt. Er schmeißt uns nicht ins kalte Wasser, schwimm und guck mal, wie du hier weiterkommst, sondern es ist immer eine Zeit, wo wir lernen können, eine Zeit, wo wir ausgebildet werden, eine Zeit, wo wir mit den Leuten mitlaufen und wo wir vorbereitet werden auf den Dienst. Bei mir in der Gemeinde, ich bin ja in der EFG Imhausen, haben wir jetzt auch viele unserer Teens oder unsere Jugendlichen, jetzt wollen sie Jugendliche heißen, haben sie gesagt, es sind keine Teens mehr. Carola, wir sind jetzt groß. Ja, okay. Alles klar, ihr seid groß. Haben sie gesagt, wir wollen mitarbeiten. Wir haben sie jetzt vor einem Jahr in Jungschau eingeführt als Mitarbeiter. Einige, manche sind im Technikteam. Und wir haben sie auf Schulung geschickt. Wir haben sie nicht alleine vor die Kids gestellt und haben gesagt, guckt mal, was ihr hier macht. Wir haben sie ausgebildet. Es ist jemand, der mit ihnen das macht, ja, der ihnen hilft, der sie heranführt. Und jetzt, ein Jahr später, übernehmen sie eigene Stunden, können sie es selber machen. Sie haben viel zugeguckt, sie hatten eine Schulung besucht, sie sind ausgebildet und sie können jetzt laufen. Und genauso ist es auch, wenn Gott uns in eine Aufgabe reinruft, gibt es immer eine Zeit, wo wir uns vorbereiten können, in Ruhe, und wo wir das bekommen von Gott, was wir brauchen, um die Aufgabe zu übernehmen. Es geht weiter mit Elisa. Sie machen sich auf den Weg und sie wissen, das Training, die Trainingsphase neigt sich dem Ende entgegen. Die Zeit kommt, da muss Elisa die Staffel übernehmen. Und sie wussten beide, Elia und Elisa, das wird eine ganz spannende Sache. Denn Elia wusste, er wird nicht sterben, sondern er wird von Gott in den Himmel aufgenommen. Abgefahrene Sache. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Das wussten die auch nicht. Haben sie noch nie erlebt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, in den Himmel aufgenommen zu werden. Ja? Aber sie wussten, so wird es kommen. Das war klar. Und Elisa wusste, ich muss von Elia die Staffel übernehmen. Die beiden machen sich auf den Weg. Ja, man könnte so sagen, sie machen nochmal ihre letzte Wanderung. Ja, großer Mentor, ein kleiner Mentee zu zweit. Und sie wissen, es wird der Zeitpunkt kommen, er ist ganz nah, wo Elisa losläuft und Elia abtritt, aufgefahren in den Himmel. Sie machen sich auf den Weg, auf eine Wanderung, also sind einige Kilometer gewesen. Sie sind an historische Punkte des Volkes Israels gegangen, haben Städte besucht, wo geistliche, wichtige Entscheidungen getroffen wurden, sind umhergezogen und haben miteinander geredet. Sind dann nochmal von, haben diese Prophetenschulen besucht, waren in Jericho zum Schluss, ja, die einzelnen Stationen ist egal. Und da waren sie nochmal und haben auch die Prophetenschüler nochmal ermutigt. Und ein paar Prophetenschüler, 50 Stück, sind dann mit ihnen gelaufen. Die wussten, alle wussten, irgendwas Krasses wird es gleich passieren. Elia wird in den Himmel aufgenommen. Das wussten sie, keiner wusste wie. Und alle waren natürlich extrem neugierig, ey, was geht hier ab? Und dann sind 50 Prophetenschüler denen gefolgt, den beiden, die laufen dann nochmal 8 Kilometer von Jericho zum Jordan, ostwärts, und am Jordan haben die Prophetenschüler angehalten und sie wussten, sie dürfen nicht weitergehen, sie müssen hier stehen bleiben. Und Elia und Elisa laufen zum Jordan und da müssen sie drüber. Ja? Also Elia wusste, sie müssen auf die andere Seite. Und was machen sie? Elia rollt seinen Mantel aus und schlägt mit dem Mantel auf das Wasser. Der Jordan teilt sich, ja, eine ganz krasse Sache, und die können trockenen Fußes durch den Fluss. Die Prophetenschüler standen da, konnten gar nicht begreifen, was hier geschieht, denn Wasser teilen war bisher ja nur mit Mose bekannt, mit dem Stab, ja, wo sie durchs Rote Meer sind. Das war die Geschichte, die sie kannten. Aber dass das jetzt mit einem Mantel geht, am Jordan, das haben sie so noch nicht erlebt. Und sie sind durch, die zwei, die Prophetenschüler sind stehen geblieben und gucken sich an, was hier gleich passiert. Sie laufen weiter, sind zutiefst in ihr Gespräch vertieft. Sie reden die letzten und wesentlichen Dinge, die noch zu klären sind. Wir lesen bei Elia überhaupt, wir sehen keine Spur von Anspannung. Er müsste ja eigentlich extrem nervös sein. Ne? Was heißt das eigentlich? Ich gehe zu Gott in den Himmel. Ja, keine Ahnung. Er war tiefenentspannt. Er wusste, zutiefst hat er seinem Gott vertraut. Er wusste, mein Gott, der macht das schon. Wenn er das sagt, würde das tun und er würde es gut machen. Da merkte man diese tiefe Wurzeln, die Elia hatte, zu seinem Gott. Sie reden über die wichtigsten Dinge, die noch zu klären sind. Und dann stellt Elia dem Elisa eine Frage. Er sagt, Elisa, du weißt, es wird gleich geschehen. Ja, ich weiß, es wird gleich geschehen. Was, wissen wir nicht, aber es wird geschehen. Hast du noch einen letzten Wunsch? Kann ich dir noch was Gutes tun? Fragt Elia dem Elisa. Und das finde ich jetzt krass. Was sagt der Elisa? Ja, ich habe einen Wunsch. Ich möchte als dein Schüler doppelt so viel Anteil von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Du wirst was? Doppelt so viel Anteil von meinem Geist? Also es ist ja eine Frage, die ist ja irgendwie völlig verrückt. Und man merkt hier, wie sehr Elisa Schiss hatte vor seinem Dienst. Ja, er wusste, boah, ich gehe in die Fußstapfen des großen Propheten Elia, der so viele Wunder vollbracht hat, der so starke Dinge getan hat mit seinem Gott, und ich soll sein Nachfolger werden. Wie soll das gehen? Ich traue mir die Aufgabe nicht zu. Er hat richtig Schiss, ihm schlottern die Knie, und er wusste, ich kann das überhaupt nur schaffen, wenn mir mein Gott eine ganz starke Ausrüstung gibt, und ich brauche doppelt so viel Geist von Elia als ich. Ja, weil nur dann könnte er sich das überhaupt vorstellen, dass das funktioniert. Ja, wie reagiert jetzt Elia auf so eine Frage? Er sagt ganz cool, hey Lisa, eins kann ich dir sagen, dass ob du das bekommst, liegt nicht in meiner Hand. Ich kann das nicht machen, aber ich kann dir sagen, wenn Gott das zulässt, dass du jetzt hier gleich siehst, wie ich zu Gott in den Himmel gehe, wenn das Gott zulässt, dann wird dein Wunsch erfüllt. Wenn du es nicht siehst, dann halt nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt, dann muss es anders gehen. Okay, ist auch nicht gerade sehr beruhigend für Elisa. Sie gehen weiter, vertieft in ihr Gespräch, und auf einmal geht's los. Plötzlich erscheint am Himmel ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer. Der Feuerwagen mit den Pferden kommt runter und trennt Elisa von Elia. Und dann kommt ein Wirbelsturm, ja, also völlige Naturschauspiel. Und in dem Wirbelsturm wird Elia in den Himmel auffahren. Und Elisa schreit nur noch, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Und dann war auch schon alles vorbei. Alles verschwindet, der Sturm beruhigt sich. Hier steht Elisa. Was liegt vor ihm auf dem Boden? Der Mantel. Der Mantel von Elia liegt vor ihm auf dem Boden. Und er wusste, wow, okay, Staffelübergabe beendet. Ich muss jetzt loslaufen als der neue große Prophet von Israel. Elisa wusste, jetzt beginnt eine völlig neue Phase meines Lebens. Manchmal stehen wir auch wieder vor neuen Phasen unseres Lebens. Wir haben eine Zeit lang einen Auftrag und machen das, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man heiratet und man kriegt dann Kinder irgendwann einmal, ist eine ganz neue Phase. Also jetzt werden hier gerade Kinder geboren, habe ich gehört. Das sind echt neue Phasen, ja. Da ist alles anders als vorher. Man hat Verantwortung, es ist, und ich merke immer, also mein ältester Sohn, der wird in zwei Monaten wird er 18, ja. Wir beenden eine ganz lange Phase. Es ist unglaublich, wie lange man eigentlich Kinder hat, um die man sich irgendwie kümmern muss. Ja, jetzt gerade bin ich Taxi. Eine Million Mal fahre ich in der Woche von A nach B, weil wir halt hier leben, wo wir leben, und die kommen nicht weg. Ich bin noch nie so viel durch die Gegend kutschiert wie zurzeit. Ja, aber ich weiß, okay, die Phase wird, sie neigt sich dem Ende. Und er hat sich jetzt schon gemeldet, ja, dass er dann nächstes Jahr, wenn er sein Abi macht, nach Spanien möchte. Möchte das so ein freiwilliges Jahr machen in einer christlichen Schule. Und ich merke, krass, er will ausziehen. Okay, und ich merke, es kommen neue Phasen wieder auf uns zu. Ja, wenn die Kinder kommen, ist alles neu. Wenn sie gehen, wird es auch alles neu. Ja, eine ganz neue Phase. Was wir plötzlich, also das war der Erste, der sich auf den Weg machen will. Noch ist es ja nicht so weit. Neue Phasen. Oder wir haben vielleicht neue Jobs, die wir annehmen. Wir wechseln die Arbeitsstelle. Manche müssen wegziehen davon. Ja, fangen neue Arbeitsstellen an. Oder wenn Leute sich beruflich umorientieren und eine ganz neue Arbeit machen, ja, nicht nur die Stelle wechseln, sondern eine neue Arbeit anfangen, dann sind neue Phasen. Man merkt manchmal, man beginnt, man befindet sich in einer neuen Phase und man fühlt sich erstmal nicht so sicher, weil alles anders ist als vorher. Aber wenn Gott dich in eine neue Phase reinstellt, wird er dich nicht einfach reinlassen, ohne dass er sich mit dir um dich genau gekümmert hat. Er hilft uns, er rüstet uns aus und er gibt uns alles, was wir brauchen, um sicher und mit Vertrauen auf ihn in diese neue Phase reinzugehen. Als Erstes ist es wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Gott klären. Ja, manchmal merke ich, im Laufe der Phasen des Lebens wird die Beziehung zu Gott weniger. Also ich merke, gerade in Kinderphasen ist es echt anstrengend, da noch immer Stille zu finden, weil Stille gibt es nicht in dieser Phase. Also bei uns gab es die jedenfalls nicht. Und es ist wirklich schwer, sich auf Gott auszurichten in dem Chaos. Und dennoch ist mein Gott mit mir und er trägt uns auch durch Chaosphasen durch. Aber manchmal braucht es auch eine Kurskorrektur, dass wir anhalten und uns wieder neu ausrichten auf Gott. Das müssen wir eigentlich immer wieder machen im Leben. Ja, wir bekehren uns und wir starten, aber dieses Anhalten und sagen, ich richte mich neu aus, ich kläre neu die Beziehung zu meinem Gott, das müssen wir meiner Meinung nach immer wieder machen, ja, weil wir immer wieder in alte Strukturen reinrutschen und einfach Gott vergessen. Und dann laufen wir los und wir merken, Gott ist mit uns. Er führt uns rein in neue Aufgaben, in neue Lebensphasen. Wir merken, unser Glaube trägt. Er trägt uns durch. Es ist wahr, wenn Jesus sagt, ich bin mit euch. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. So, Elisa steht jetzt hier, der Mantel vor den Füßen und er weiß, es geht los. Und dann fängt er an, okay, rollt den Mantel zusammen. Er weiß, okay, wie hat es nochmal Elia gemacht? Okay, er hat auf den Jordan geschlagen. Er musste ja wieder aufs andere Ufer zurück. Da standen ja immer noch die 50 Prophetenschüler und haben sehr genau hingeguckt, was macht er jetzt, ja, der Elisa. Kriegt das jetzt hin? Ja, er kriegt es hin, er nimmt den Mantel und er ruft im Glauben, wo ist der Herr, der Gott Elias? Und im Glauben, dass Gott seine Macht jetzt auf ihn gelegt hat, er hat es ja gesehen, er wusste, wenn ich sehe, habe ich den doppelten Anteil, dann wird es jetzt hier auch funktionieren. Und er schlägt auf das Wasser und siehe da, der Jordan teilt sich. Ja, er hat Vollmacht von Gott, er hat den Geist Elias, ich würde mal sagen, es ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist auch da schon im Alten Testament mit Elisa war. Und er kann trockenen Fußes über den Jordan schreiten und er geht los. Er ist ermutigt, er merkt, okay, ich habe die Kraft von Gott und ich kann den Dienst beginnen. und er fängt an. Er geht zurück, er geht nach Jericho, er geht zurück und er macht eigentlich dieselben Wunder wie vorher sein Vorgänger Elia. Er hat genau die gleichen Wunder getan, könnt es alles nachlesen in 2. Könige, er hat Öl vermehrt, er hat tatsächlich Heilung bewirkt, er hat riesige Wunder getan, wie Elia. Er kann es. Er läuft in den Fußstapfen seines Vorgängers und er ist in der Lage, seinen Dienst auszuführen. Er kann es machen. Ja, was hat es jetzt mit euch zu tun und mit uns? Also ich finde die Geschichte unglaublich. Ihr könnt die einfach mal nachlesen. Also in 1. Könige 19 ist die Berufung und dann geht es in 2. Könige weiter, als Elia an Elisa diesen Dienst übergibt. Wir haben alle eine Platzanweisung von Gott. Die Sehnsucht, mit Gott in Kontakt zu treten, die ist in uns drin. Klärt euch das. Klärt eure Beziehung zu Gott. Wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Wo ist was nicht in Ordnung? Wo hat sich vielleicht was eingeschlichen in eurem Leben, wo ihr wisst, ich muss das ausräumen, ich muss mit meinem Schöpfer in Kontakt treten? Wo sind da Sachen, die euch auch blockieren, weiterzugehen? Ja, das wisst ihr selber. Das müssen wir als allererstes regeln. Gott hilft uns, in eine neue Phase reinzukommen. Er lässt uns nicht alleine schwimmen. Er ist mit uns. Ja, er hat es versprochen, er hat es verheißen. Und ich habe es immer so erlebt. Ich habe gerade auch eine Phase der Neuorientierung hinter mir. Vor einem Jahr dachte ich tatsächlich, ich muss in meinen alten Beruf zurückgehen. Das war ein ganz furchtbarer Gedanke. Und ich sah so aus, als wäre das der Platz für mich. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, habe die Bewerbungen abgeschickt und habe gedacht, okay Gott, wenn das mein Platz ist, wenn ich ins Amt zurück soll, dann mache ich das. Aber dann schenk du, dass ich das aushalten kann. Und es ging allen Türen zu und ich war happy, ja. Aber ich wusste, ja, wirklich war, es war eine heftige Zeit und ich wusste, es geht was Neues los. Und ich muss meinem Gott vertrauen, dass wenn er mich jetzt führt und es versprochen hat, dass er mit mir zu seinem Ziel kommt. Er kennt mich doch, er weiß, was ich für Gaben habe und wenn er denkt, ich soll ins Amt, dann wird es auch gut werden, ja. Aber es hat sich jetzt anders entwickelt. Ich bin sehr froh, dass ich im geistigen Dienst bleiben konnte, erstmal hauptamtlich. Aber Gott ist mit mir und ich weiß das. Und er ist mit jedem von uns und er bringt uns an den Platz unserer Bestimmung. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch auch dran, neu zu gucken, wo ist mein Platz? Vielleicht hier in dieser Gemeinde. Ja, wenn hier Erntezeit ist, wo braucht vielleicht die junge Generation Unterstützung? Wo brauchen die Leute, die sagen, hey, wir schaffen das alleine nicht. Wir müssen uns jetzt um die Teens kümmern. Wir müssen sie lehren im Glauben. Und das ist anstrengend und das ist eine jahrelange Knochenarbeit, ja, mit ihnen zu gehen und sie einfach weiterzubringen, dass sie auch ankommen, dass der Glaube, der begonnen hat, dass er Wurzeln trägt. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, wo er merkt, hey, ich glaube, ich könnte es machen, ich könnte mir das vorstellen. Wenn ihr merkt, Gott schenkt euch so eine innere Unruhe, ja, so eine heilige Unruhe, dann geht der nach. Dann geht mit eurem Gott in Verbindung und betet für die Sachen und lasst euch zeigen und Gott wird euch dahin führen. Ja, das sage ich immer zu Gott, du musst mit mir zum Ziel kommen. Das ist mir alles zu anstrengend, rauszufinden, was ist jetzt dein Wille, geht die Tür auf oder geht die zu. Ich finde es anstrengend. Und ich habe zu Gott gesagt, weißt du was, ich bin bereit, du machst die Türen auf und zu. Und ich so, dass ich sehe. Und alles andere ist mir zu stressig. Und damit bin ich bisher immer gut gefahren. Ja, weil ich erwarte von meinem Gott, dass er groß genug ist, mir die Augen zu öffnen, wenn ich sie denn aufmachen will. Ja? Ich muss es wollen. Und dann muss er ran. Und er soll es tun. Und bis jetzt hat er es immer hingekriegt mit mir. Ich will euch ermutigen, macht euch Gedanken, klärt eure Beziehung zu Gott. Und wenn ihr merkt, ihr wollt was tun oder es lässt euch nicht los, dann fangt an, dafür zu beten und nehmt mit euren Leitern Kontakt auf. Ja? Wir haben in Imhausen immer so die Angewohnheit, jetzt uns antrainiert, dass unsere Ältesten, unsere Gemeindeleiter, unsere Vorstände einfach bereitstehen, immer zum Gebet, dass wenn wir merken, wir wollen was klären, wir müssen beten, wir müssen unsere Beziehung zu Gott regeln, vielleicht muss sich jemand mal neu bekehren, neu starten, dann tut das. Ja? Dann habt ihr hier auch Leiter, einige kenne ich davon, da weiß ich ganz genau, die haben ein Ohr für euch und die wollen mit euch auch geistlich den Weg gehen. Dafür sind sie da und das wollen sie von Herzen tun. Nehmt das in Anspruch. Ja? Nehmt das in Anspruch. Geht ins Gebet, geht mit eurer Leiter, mit euren Leitern weiter und lasst euch von Gott an die Plätze eurer Bestimmung bringen. Und ich bin mir sicher, es wird der Frieden kommen und ein Riesensegen. Und ich freue mich auf die Erntezeit hier in Helmeroth. Und ich freue mich auf das Geländespiel, ich bin nämlich dabei.